Da ging es um die Souveränität Gottes im Großen und Ganzen. Gott tut, was er will, Gott tut, was ihm gefällt, und so stattet er uns aus und so rüstet er uns aus, auch das zu tun, was ihm gefällt. Er gibt uns von seiner Tüchtigkeit. Heute machen wir weiter mit der Souveränität Gottes anhand des Kapitels 23. Ja, da ist es schon. Gott kommt zu seinem Ziel. Das müssen wir ein bisschen spezifizieren. Gott kommt zu seinem Ziel. Und Gott kommt mit dir zu seinem Ziel. Es ist nicht irgendein Ziel, was du dir jetzt gesteckt hast und wo du dann betest, gib mir Segen zu meinem Ziel, sondern Gott hat ein Ziel für dich und das erreicht er mit dir, wenn du dich an ihm festhältst und dich von ihm führen lässt. So. Jetzt geht's. Dieses Ziel erreicht Gott in und unter allen Umständen. Da darfst du dich drauf verlassen. Das haben wir eben in der Lesung gehört, im Zusammenhang mit dem Fall Babylons, mit der babylonischen Gefangenschaft und dergleichen, aber übertragbar, ich verkündige von Anfang an das Ende, von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Wir sehen hier, dass Gott nicht nur die Dinge vorher weiß, dass er nicht nur den Anfang sieht und das Ende sieht, sondern er ist auch der Steuermann der Geschichte. Er ist der Regisseur der Weltgeschichte. Er ist der Regisseur des Evangeliums. Er ist der Regisseur der Heilsgeschichte und er ist dein Steuermann und dein Regisseur für dein Leben. Er wird seinen Ratschluss mit dir vollbringen. Das ist fest. Und das sagt er hier, er wird dieses Ziel erreichen. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas verkünden und nicht halten? Das ist ein berühmter Merkvers aus dem 4. Mose, Kapitel 23, die Nummer 19, haben wir damals als Navigatoren, Studentenmission schon auswendig gelernt. So ist es. Ja? Nichts kann Gott abhalten, davon mit dir sein Ziel zu erreichen. Weder im Himmel noch auf Erden. Es gibt im Himmel keine Macht. Nicht der Teufel. Nicht Dämonen, nicht irgendeine andere Macht, die wir nicht sehen. Es gibt auf Erden keine Macht, kein König, keine Regierung, keine Terrororganisation, nicht die NATO, nicht die UNO, nicht irgendjemand, nicht irgendetwas, was Gott daran hindern könnte, seinen Ratschluss mit dir zu vollführen und zu vollbringen. Das sagt er hier. Und in Kapitel 23 lernen wir unter anderem, dass er auch mit Paulus einen solchen Weg geht. Gott kommt auch mit Paulus zum Ziel. Und das ist ein Vers aus dieser Apostelgeschichte 23. Ich werde diese Apostelgeschichte nicht gänzlich lesen. Das ist ein langer Text, aber die wichtigsten Passagen, die werdet ihr sowieso auf der Wand sehen. Gott kommt mit Paulus zum Ziel. Denn wie du in Jerusalem Zeugnis von mir abgelegt hast, sagt Jesus, der zu Paulus tritt, als er in Gewahrsam war, in der Kaserne. Denn wie du in Jerusalem Zeugnis von mir abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Rom, sozusagen die letzte Station des Paulus, bevor er starb, heißt, du hast in Jerusalem angefangen, oder eigentlich in Damaskus, hast du angefangen und ich werde dich zu meinem Ziel führen. Das ist mein Auftrag für dich. Du sollst bis Rom kommen und daran wird dich nichts hindern. Ich werde dich nach Rom bringen. Es gibt ein interessantes Zitat, das habe ich einmal gehört von einem amerikanischen Baptistenprediger. Der hat jemanden zitiert, einen Unbekannten. Und das Zitat lautet so: You are immortal until your work for the Lord is done. You are immortal until the work for the Lord is done. Auf Deutsch: Du bist hier auf der Erde, irdisch, körperlich, unsterblich, bis Gott sein Werk mit dir getan hat, beziehungsweise das Werk, das er für dich vorgesehen hat. So lange wirst du hier nicht sterben. Und da kann passieren, was will, und kommen, was will. Mein Ratschluss ist fest. Gott bringt Paulus nach Rom in und unter allen Umständen. Und wir wissen wohl, die meisten von uns wissen wohl, dass das kein sanfter Weg war. Dornig, steinig, Bedrängnisse, Nöte, Todesgefahren, Morddrohungen. Liebe Freunde, Gott wusste das alles. Ich habe einmal zusammengestellt, ich gehe da nur kurz ein, hier so eine Liste mit den Todesdrohungen, den tödlichen Bedrohungen und Mordanschlägen auf Paulus, soweit sie in der Apostelgeschichte berichtet sind. Das sind 11 an der Zahl. Das beginnt in Damaskus, wo dann seine Jünger oder seine Anhänger ihn umringen, als man ihn nach dem Leben trachtet und ihn in einem Korb an der Mauer herunterlassen. Das ist Apostelgeschichte 9 und das geht bis Apostelgeschichte 27, wo er dann als Gefangener in einem Schiff nach Rom geführt, nach Italien geführt wird. Und dort läuft dieses Schiff auf Grund und die Soldaten wollen alle Gefangenen töten, damit sie nicht fliehen. Aber der Hauptmann, der sagt nein, er kommt dazwischen. Er wird dann also nicht getötet. Es gibt die interessantesten Umstände und Vereitlungssituationen. Diese 11 Mal. War Paulus effektiv bedroht. Sein Leben war bedroht. Er stand vor dem Tod. Aber Gott ist der Herr über die Umstände. Er ist der Herr über alles, was passiert. Und es ist interessant, wie immer sein Tod vereitelt wird. Das gibt ganz unterschiedliche Situationen. Häufig sind es die Römer, die ihn schützen. Interessant, ja? Gerade die. Häufig sind es geheime und mysteriöse Informations- und Kommunikationsquellen. Plötzlich erfährt Paulus, dass man ihn nach dem Leben trachtet und er kann entkommen. Das ist auch einmal ein Wunder, nämlich in Lystra, da wird er gesteinigt. Und dann kommen seine Jünger, umringen ihn und er steht auf und er geht in die Stadt. Das ist ein Wunder. 11 Mal ist sein Leben bedroht, meist in Jerusalem, aber auch in Ikonion, in Lystra, in Korinth, vor dem Hohen Rat, in Caesarea und so weiter und so fort. Gott hat niemals die Kontrolle über alle diese Dinge verloren. Auch in Apostelgeschichte 23 lernen wir, dass Gott Paulus durch die Bedrängnisse hindurch hilft. Er hilft ihm zum Beispiel durch einen Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern. Er wird ja, um euch in den Kontext zu stellen, er ist in der römischen Kaserne, die ja neben dem Tempel liegt, und wird dann von dem römischen Befehlshaber vor den Hohen Rat geführt. Weil der römische Befehlshaber wollte gerne wissen, was hat das an sich mit den ganzen Beschuldigungen, die Juden gegen ihn erheben. Was steckt dahinter? Was steckt hinter diesem Aufruhr? Und so bringt er ihn vor den Hohen Rat und da entsteht ein Gespräch. Er wird auch geschlagen, der Paulus. Und der Paulus weiß ganz genau, ich lese das einmal vor, er sieht, der Hohe Rat besteht, und das weiß er ja auch, aus Sadduzäern und Pharisäern. Und Paulus wusste ganz genau, dass die Pharisäer an die Auferstehung glauben. Und die Sadduzäer eben nicht. Sie glauben nicht an die Auferstehung, noch an Engel, noch an Geister. Paulus hat das gemerkt. Er hat eine List ergriffen. Und das heißt dann hier so im Text, da aber Paulus wusste, dass ein Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und Sohn eines Pharisäers, wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was in diesem Hohen Rat los war. Die Pharisäer und die Sadduzäer, sie gehen aufeinander los, mit Argumenten zumindest. Und für einen Moment hat Gott es so gemacht, dass die Aufmerksamkeit von Paulus weggeht. Aber nicht lange, denn das wurde ein dermaßen Aufruhr, dass der römische Befehlshaber schon wieder um das Leben des Paulus fürchtete. Und Gott hat eine andere Lösung. Die römische Truppe hilft ihm. Er führt ihn nämlich zurück durch diesen ganzen Aufruhr, zurück in die schützende Kaserne. So, aber die Juden lassen ja nicht, einige Juden lassen ja nicht nach. Sie schmieden einen Mord ein, heißt es ein Komplott? Ja, ne? Sie schmieden ein Mordkomplott gegen Paulus und sie schwören, jetzt müsst ihr euch das mal anhören, sie schwören, solange nicht zu essen und nicht zu trinken, bis sie diesen Paulus umgebracht haben. Und da haben sie wohl erwartet, dass das recht schnell geht, denn man kann nicht lange ohne Trinken auskommen. Ja? Und das schwören sie. Und sie gehen zum Befehlshaber, ich erkläre es nicht in allen Einzelheiten, und unter einem Vorwand wollen sie den Paulus herauslocken, damit sie ihn umbringen können. Aber was macht der römische Befehlshaber? Ja, da geschieht noch etwas. Da ist ein Neffe des Paulus. Das erste Mal und das einzige Mal in der Apostelgeschichte, in der Bibel überhaupt, erfahren wir, Paulus hat Verwandte. Er hat eine Schwester und die hat einen Sohn. Und jetzt kommen wieder die für uns nicht offensichtlichen Informationskanäle. Irgendwie macht es Gott so, dass der Neffe von diesem Mordkomplott erfährt. Und der Neffe ist so mutig, er geht in die Kaserne zu Paulus und sagt ihm, die Juden haben einen Mordkomplott vor. Dann sagt ihm Paulus, geh doch zum Befehlshaber und erzähl ihm das. Paulus geht zum Befehlshaber und teilt es dem Befehlshaber mit. Und was macht der Befehlshaber? Er sendet Paulus zum Schutz nach Caesarea, dem Standort des römischen Statthalters. Und er sendet ihn, es heißt hier im Text, mit 200 Soldaten, 70 Reitern und 200 Lanzenträgern. Ich wiederhole, mit 200 Soldaten, 70 Reitern und 200 Lanzenträgern. Was hat Gott da alles im Köcher? Was hat er da alles in seinem Rucksack, um dem Paulus durch diese Bedrängnisse hindurch zu helfen zu seinem Ziel, nämlich zu dem Ziel, was Gott für Paulus vorhatte, du wirst nach Rom gehen. Und da wird mich nichts daran hindern. Ja, Gott ist der Regisseur des Geschehens. Wenn das Ganze ein Theaterstück wäre, was ja durchaus der Fall sein könnte, denn hier ist genug Dramatik. Gott wäre der Regisseur des Geschehens. Und er würde niemals den Regiestab aus der Hand geben. Auch nicht bei dir. Auch nicht bei uns. Auch nicht bei unserer Gemeinde. So, jetzt hat aber Gott nicht versprochen, dass das alles so, ich habe es eben schon mal gesagt, ohne Bedrängnisse vonstatten geht. Viele Bedrängnisse musste Paulus erdulden, aber Gott hilft in den schwierigen Umständen. Gott hilft hier in diesem Kontext auf dreierlei Weise. Hier haben wir den Vers 11, der jetzt den Fokus darstellen soll für diesen zweiten Teil der Predigt. Wir lesen nochmal, ich habe das auch im Bild, kann man die Farben sehen? Ja, gut, ich kann die von hier nämlich nicht so gut sehen. Aber in der folgenden Nacht, das ist, als Paulus in der Kaserne in Gewahrsam genommen war, vor dem Mordkomplott, Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach: Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis abgeben. Gott hilft dem Paulus hier in dreierlei Weise. Erstens durch seine Nähe, rot. Zweitens durch seinen Trost, grün. Und drittens durch seine klare Verheißung, blau. Wir gehen durch diese drei Hilfestellungen einmal durch. Erstens, Gott hilft ihm durch seine Nähe, hier noch einmal der Versteil. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm. Christus zeigt ihm, Jesus ist die Mittel, Jesus zeigt ihm, ich bin dir nahe. Ich bin hier. Ich hatte in der letzten Predigt, jetzt mache ich so ein bisschen den Brückenschlag, gesagt, es ist nicht die Hauptsache, dass ich Jesus visuell sehe, sondern es ist die Hauptsache, dass ich ihn mit dem Herzen sehe, ihn erkenne, seine Nähe erkenne und ergreife und erfasse und weiß, dass er hier ist. Das ist entscheidend im Sinne von Matthäus 28. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch, sagt er zu seinen Jüngern. Ich bin bei dir, er ist hier, auch wenn wir ihn nicht sehen. 1. Petrus 1,8 macht klar, dass das die normale Situation ist. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. So ähnlich. Ja. Gott ist hier. Und das hören wir auch in Matthäus 20, wo zwei oder drei, und hier sind ein paar mehr, in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist hier, Gott ist da, Gott ist bei uns. Er ist anwesend. Psalm 139, der berühmte Vers 9 und 10. Und nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch doch deine Hand mich halten und deine Rechte mich führen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Gott ist so nah. Er sagt dem Paulus, ich bin da, ich bin hier, ich bin ja gar nicht weg. Und wenn wir so oft den Eindruck bekommen, dass er weg ist, liebe Freunde, ich kann das nachvollziehen. Man hat manchmal das Gefühl, Gott ist so fern wie der Pluto von der Sonne. Er ist gar nicht da. Wo ist Gott? Wo ist er in meinem Leben? Wo kann ich ihn sehen? Wo kann ich ihn hören? Wo kann ich ihn fühlen? Wo ist er geblieben? Er ist da, auch wenn wir nicht an ihn denken. Er muss uns nur die Herzen öffnen, damit wir ihn mit den Augen des Herzens sehen und hören. Damit uns klar wird, er ist immer da. Ich erzähle eine kurze Anekdote aus meinem Leben. Ich habe nicht viele Bedrängnisse in meinem Leben erlebt. Ich bin Gott dankbar dafür. Das größte Bedrängnis, das ich erlebt habe, war meine Arbeitslosigkeit von 1,75 Jahren. Und ich saß auf dem Sofa und war in einer sehr depressiven Stimmung über Wochen und habe nur die Wand angestarrt. Und eines Tages lag vor mir auf dem Tisch, lagen die Losungen aufgeschlagen. Ich weiß nicht, wer sie da hingelegt hat, vielleicht meine liebe Frau. Und ich sah diese Losungen und ich dachte mir, nein, ich will da nicht reingucken. So war ich. Im Kokon meines Haders, im Kokon meiner Verzweiflung, meiner Not, das will ich nicht sehen. Aber Gott hat immer wieder meinen Blick drauf geworfen. Ich musste da immer wieder hingucken. Da liegen die Losungen, da liegen die Losungen. Und letztlich musste ich doch lesen. Letztens musste ich doch lesen. Ich weiß nicht mehr, was da stand. Ich weiß nur eins, auf einmal wurde mein Herz etwas leichter. Auf einmal begann sich der Nebel etwas zu lichten. Und das ging das über mehrere Tage. Und dann kam eine Phase während meiner Arbeitslosigkeit, von der ich sagen kann, es war mein Glück. Weil Gott sich mir in seiner Nähe gezeigt hat. Bis dahin möchte ich das mal als Zeugnis abgeben. Und deshalb heißt es auch in Römer 10,8, das Wort ist dir nahe. Das Wort ist dir immer nahe. Wir haben es doch hier. Manchmal wollen wir es nicht lesen. Manchmal wollen wir es nicht sehen. Das Wort ist dir nahe. Es kann deine Herzen aufmachen. Es kann dich dazu führen, dass du Jesus siehst, seine Nähe erlebst, seine Nähe erkennst. Und wenn dein Herz voll ist, dann geht der Mund über. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, was wir verkündigen. Und jetzt dürfen wir ein noch größeres Geheimnis kennenlernen. Ein noch größeres Geheimnis, was die Nähe Gottes angeht. Das von alters her verschwiegen war, verborgen war, nun aber geoffenbart wurde mit Jesus Christus. Denn Gott ist noch näher, als du denkst. Noch viel näher, als du denkst. Hier haben wir es. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Er ist ja das Wort. Er ist ja das fleischgewordene, verkörperte Wort. Und es lebt durch den Glauben in dir. Kann etwas näher sein? Kann uns etwas näher sein als Jesus auf dem Grunde unseres Herzens? Er ist da. Er ist bei dir. Er ist in dir. Durch den Glauben. Wir lesen so schön im Epheser 2, du bist nah, ihr seid nah geworden durch das Blut Christi. Das ist in dem Zusammenhang, wo es darum geht, dass jetzt Juden und Christen zusammengekommen sind. Ja? Aber wichtig ist hier, du bist nah geworden durch das Blut Christi. Paulus predigt ihr hattet keine Hoffnung. Ihr hattet keine Hoffnung. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Gott war fern. Er war weg. Er war nicht nah. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Epheser 2,13. Jetzt aber seid ihr nahe geworden durch das Blut Christi. Wie kann ich nahe werden durch das Blut Christi? Wie geht das? Das wird uns sehr deutlich, wenn wir Jesaja 59 lesen. Vers 2. Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor ihm. Unsere Natur, sie ist die Mauer zwischen Gott und uns. Der Graben, das Meer zwischen Gott und uns. Und das Blut Christi hat diese Missetaten weggespült. Das Blut Christi hat diese Sünden weggespült, sodass das Meer vertrocknet ist zwischen dir und Gott und die Mauer eingerissen zwischen dir und Gott und der Graben zugefüllt zwischen dir und Gott, sodass er nahe ist durch das Blut Christi und sogar in deinem Herzen wohnt. Nichts kann näher sein als dir, dem Gläubigen. Nichts kann näher sein als Christus. Damit hilft er uns. Und damit will er uns helfen in Bedrängnis. Zweitens, Gott hilft durch seinen Trost. Jetzt wird's spannend. Er sprach, nämlich Jesus, zu Paulus, sei getrost, Paulus. Sei getrost, Marianne. Sei getrost, Ebo. Sei getrost, Ulla. Sei getrost, Ruth. Sei getrost, Werner. Wie kann Jesus das nur in so einer Situation sagen? Der sitzt da in Gewahrsam. Der ist vom Tode bedroht. Sei getrost, Paulus. Wisst ihr, warum er das sagen kann? Weil er weiß, dass der Paulus Trost braucht. Weil er genau weiß, wie es in Paulus aussieht. Und Paulus hat keine Probleme, so etwas zu bekennen. Das lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 7, wo er sagt, denn als wir nach Mazedonien kamen, da hatte unser Fleisch keine Ruhe, da hatten wir gar keine Ruhe, da waren wir so nervös, da waren wir so aufgeregt, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. von außen Kämpfe, von innen Ängste. Dieser große Paulus, der hat Ängste ausgestanden. Was wird die Zukunft bringen? Was wird das nur werden? Sie trachten mir nach dem Leben. Da war Unsicherheit in ihm. Was wird nur geschehen? Ich sitze hier schon so lange im Gewahrsam. Was ist los? Ängste und Verzweiflung in Paulus. Jesus wusste das. Sei getrost, Paulus. Er kennt deine Not. Er kennt deinen Zweifel. Er kennt deine Schwachheiten. Er kennt deine Verzweiflung. Er kennt deine Krankheiten. Er kennt deine Gedanken. Er weiß, wie es in dir aussieht. Er weiß, wie du dich fühlst. Er weiß es ganz genau. Er weiß es zu 100%, weil er nämlich in Hebräer 4 lesen wir nämlich, denn wir haben keinen Hohepriester, sprich Jesus, denn wir haben keinen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Sondern einen, der in allem versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. Jesus hat das alles durchgemacht, bis zum Tod am Kreuz. Wir wissen, dass er vor Angst geschwitzt hat, Schweißtropfen vergossen hat wie Blut. Er kennt alle deine Ängste. Er kennt alle deine Verzweiflung. Er weiß das ganz genau. Und deshalb kommt er zu dir, weil er weiß, dass du Trost brauchst. Und sagt zu dir, sei getrost. In der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Gott hilft durch seinen Trost. Was ist das für ein Trost? Jetzt wollen wir doch auch gerne wissen, womit er denn überhaupt tröstet. Ja? Es ist ja nicht einfach nur so, wie das bei Menschen manchmal ist. Ach ja, ist ja nicht so schlimm. Oder wird ja schon besser. Oder es wird alles gut. Nein, er hat einen handfesten Trost. Er sagt nicht einfach nur so, sei getrost. Sondern er hat was zu bieten. Wir fangen mal klein an. Das ist der Vers, den ich eben vorgelesen habe, ich lese es nicht nochmal vor. Unten steht bei diesem Vers aus 2. Korinther 7, 5 bis 6 sind zwei Verse. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Boah, Christus, Gott hat auch irdisch konkreten Trost für uns. Die freuten sich einfach, Paulus freute sich einfach, weil der Titus da war. Er war angekommen und er freute sich noch mehr, weil er hörte, dass Titus auch durch die Korinther getröstet worden war. Er freute sich einfach, hurra, der Titus ist da. Ein kleiner irdischer Trost, Gott hat noch mehr. Er hat noch einen Trost darüber hinaus. Und den sehen wir hier. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der hat uns einen ewigen Trost gegeben. Das ist wieder etwas, was man mit dem Herzen erkennen, hören, verstehen, ergreifen muss. Er hat uns einen ewigen Trost gegeben. Das ist kein Trostpflaster. Das ist etwas, was Bestand hat. Das ist etwas, was nicht flüchtig ist. Das ist etwas, was nicht vergeht. Das ist etwas, was ewig bleibt. Das ist etwas, was Konstanz hat. Wie sehr leiden wir hier auf dieser Erde unter mangelnder Konstanz, unter der Flüchtigkeit des Glücks, unter der Flüchtigkeit schöner Momente. Wie sehr leiden wir darunter? Jesus sagt, ich habe etwas, das bleibt. Eine dreifache Herrlichkeit, einen Ort im Himmel, wo wir wohnen können, einen neuen Körper und er wird uns vollenden. Einen perfekten Charakter. Paulus sagt am Ende seines Lebens im 2. Timotheusbrief, jetzt wartet auf mich die Krone der Gerechtigkeit. Und zwar nicht nur auf mich, sondern auf alle, die seine Erscheinung lieb haben. Die Amplified Bible übersetzt mal wieder schön: für alle, die ihn willkommen heißen. Für alle, die ihn mit dem Herzen sehen und sagen, ja, Herr Jesus, ich brauche dich, damit du mit mir dein Ziel erreichst. Die Krone der Gerechtigkeit, da stehe ich, Ola hat es auch gesagt, wir haben es gehört heute mannigfaltig, untadelig vor Gott. Ohne Flecken, ohne Sünde, in einem vollkommen heiligen Wesen, vor Gott, da ist dieser alte Mensch, der mich so oft ärgert, der mich so oft zu Fall bringt, der mich so oft in die Sünde treibt, der mich so oft zu Verzweiflung bringt, der ist ausgezogen, der ist ganz ausgezogen, der ist futschi, der ist weg, der ist im Müll. Da stehe ich gerechtfertigt vor Gott. Die Krone der Gerechtigkeit. Das ist eine Gerechtigkeit, die nicht vergeht, die bleibt. Gott hilft durch seinen Trost. Letztens. Gott hilft durch seine Verheißung. Und wir hatten den Vers schon mal. Er kommt jetzt noch in einem etwas anderen Zusammenhang. Denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Gott verheißt dem Paulus, Du hast jetzt Nöte, du hast jetzt Bedrängnis. Dir geht's nicht gut. Ich werde dich nach Rom führen. Es ist mein Ratschluss. Das ist mein Entschluss. Du wirst nach Rom kommen und da wirst du das Evangelium auch verkündigen. Wir haben ja in Apostelgeschichte 9 schon gehört, er soll das Evangelium bringen vor Heiden, vor Juden, vor Königen. Das wird geschehen. Und das wird auch in Rom geschehen. Paulus, ich tröste dich damit. Er wird sein Ziel mit dir erreichen. Es ist interessant, dass Jesus ihm ja nicht verrät, dass da ein Mordanschlag auf ihn ausgeübt werden soll. Er verrät ihm auch nicht, dass er 2 Jahre in Caesarea in Gewahrsam bleiben wird. Er verrät ihm auch nicht, dass er Schiffbruch auf dem Mittelmeer erleiden wird als Gefangener. Das verrät er ihm alles nicht. Er sagt, ich bring dich zum Ziel. Liebe Freunde, hier ist nicht so sehr von Bedeutung, dass es Paulus immer gut geht. Hier ist nicht so sehr von Bedeutung, dass er unversehrt bleibt. Hier ist nicht so sehr von Bedeutung, dass er nicht durch Bedrängnisse gehen muss. Gott sieht sein Leben vom Ziel her und er sieht dein Leben vom Ziel her. Und er wird mit dir dieses Ziel erreichen. Denn das ist das, was Paulus den Philippern gesagt hat, und das dürfen wir gerne für uns nehmen, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden, bis auf den Tag Christi. Alle, die seine Erscheinung lieb haben, alle, die sagen, willkommen Jesus in meinem Herzen, denn wer anders könnte mich zu diesem Ziel bringen? Wer anders ist der gute Hirte? Wer anders ist der Weg? Wer anders ist die Tür? Wer anders kann mir helfen? Herr Jesus, für alle die dürfen wir sagen, er wird sein Ziel mit dir erreichen, hier auf Erden. Du wirst unsterblich sein, bis Gott dieses Ziel mit dir erreicht hat. Du wirst unsterblich sein, hier auf Erden, bis Gott dieses Ziel sieht bei dir und dann in der Ewigkeit die Krone der Gerechtigkeit. Zum Schluss eine große Verheißung, auch aus dem Zusammenhang mit dem Fall Babylons und der Rückführung der Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft. Wir kennen das, die viele von uns kennen das, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Die Bedrängnisse, die du hast, das sind nicht Gottes Gedanken. Er möchte dein Heil. Das ist sein Ziel für dich. Kein Unheil, ein Heil. Wo immer du jetzt auch bist, in welchem entfernten Babylon du jetzt auch bist, in welchem wie auch immer gearteten Gefängnis du jetzt auch bist, Gott sagt, ich führe dich nach Rom. Und ich werde mein Ziel mit dir erreichen. Welches ist der Seelenseligkeit? Welches ist ein ewiger Trost? Welches ist die Krone der Gerechtigkeit? Und hier auf Erden das Ziel, das er für dich beschlossen hat. Niemand kann ihn davon abhalten. Und auf diesem Weg, und sei er noch so bedrängnisvoll, da tröstet er. Da baut er auf, da hilft er durch seine Nähe, durch seinen Trost, durch seine Verheißungen. Amen.